das gehört meines Erachtens auch zu einer guten Begleitung chronisch Kranker, auch seitens des Gesundheitspersonals, die Leute in diese Richtung auch zu beraten und ihnen auch vielleicht an gewissen Stadien der Erkrankung Flyer, Folder in die Hand zu drücken, zu sagen, schauen Sie, jetzt haben wir gerade ein ziemlich ruhiges Fahrwasser und zum Glück keine Krisen da, aber nutzen wir die Zeit, um einfach für später vorzusorgen, wenn es wieder mal krisenhaft wird, damit wir dann maximal in ihren Bedürfnissen unterwegs sind.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliativcare in Österreich. Ich bin Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Und neben mir sitzt Eva, Professorin für Palliativmedizin. Hallo Eva.
Hallo Lea. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliative Care zu sprechen.
Ja, und heute sind wir wieder einmal nicht zu zweit, sondern zu dritt. Und wir haben jemanden eingeladen, der schon einmal bei uns zu Gast war. Wir freuen uns heute sehr. Michael Halmich bei uns begrüßen zu dürfen.
Hallo, ihr beiden.
Hallo Michael, du bist ja Jurist und ein Experte für Recht und Ethik im Gesundheitswesen und wir hatten dich ja schon einmal so richtig klassisch als Gast bei uns, aber magst dich trotzdem einfach nochmal kurz vorstellen, was du so
ja,
tust?
Ja, gerne. Ich freue mich, dass ich heute wieder bei euch sein kann. Trotz Männerschnupfen und angeschlagener Stimme habe ich den Weg ins AKH gefunden und hochpalliativ ist der gegebene Anlass, mit Männerschnupfen aufzutauchen. Kurze Vorstellung zu meiner Person, Michael Halmich. Wie gesagt, ich bin Jurist, Ethikberater, bin schon seit 15 Jahren mit rechtlichen Grundlagen im Gesundheitswesen beschäftigt, war neben dem Studium als Sanitäter im Rettungsdienst tätig, habe da auch diese ganze medizinische Sprache und die Denkweise von Gesundheitsberufsangehörigen kennengelernt und habe so auch, glaube ich, ganz gut Dolmetscherfunktionen zwischen diesen beiden Disziplinen Recht und Gesundheitswesen.
Ja, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist, trotz des Schnupfens. Ich habe in der Zeitung gelesen, dass der Männerschnupfen deswegen so schlimm ist, weil Männer haben weniger Östrogen als Frauen, naturgemäß. Und Östrogen scheint offenbar einen gewissen Schutz zu bieten. Da dauert der Schnupfen dann nicht 7 Tage, sondern nur 6 Tage oder so. Also danke, dass du trotzdem da bist.
Ja, und wir haben ja vor kurzem über den assistierten Suizid gesprochen in unserem Podcast. Und da haben wir gemerkt, dass es sicher wieder mal an der Zeit wäre, ein bisschen juristischen Input zu bekommen, auch im Jahr 2025 wieder. Und da haben wir uns gedacht, oder eigentlich hat dann die Eva mit dir Kontakt aufgenommen, auch zu dem Thema, und haben wir uns gedacht, es ist sicher mal wieder an der Zeit, mit dir zu sprechen und haben uns ein paar Fragen überlegt.
Ja, es gibt ja ein rezentes Urteil. Du musst mich bitte korrigieren, wenn ich das nicht korrekt formuliere, des Verfassungsgerichtshofes, das noch Ende 2024 an die Öffentlichkeit, wie sagt man da, rausgegangen oder wie sagt man da auf juristisch, wenn das publiziert wird?
Kundgemacht.
Oh ja, das ist das richtige Wort. Kundgemacht. Bitte kannst du uns erzählen, was da kundgemacht wurde und vielleicht kurz noch ein paar Worte zum Sterbeverfügungsgesetz sagen, damit alle auf dem neuesten Stand sind.
Ja, tauchen wir ein in das Thema, das uns seit 3 Jahren beschäftigt. Genau vor 3 Jahren haben wir das Sterbeverfügungsgesetz in Österreich bekommen. Das Gesetz ist dazumals nicht ganz freiwillig gekommen, sondern auch dazumals hat der Verfassungsgerichtshof der österreichischen Bundesregierung den Auftrag erteilt, hier auch entsprechende Änderungen in die Wege zu leiten. Das Parlament hat dann letztlich auch im 4. Quartal 2021 das Sterbeverfügungsgesetz erlassen. Kundgemacht wurde es knapp vor Silvester und somit konnte es am 01.01.2022 in Kraft treten. Was war dazumals die Regelung? Das Sterbeverfügungsgesetz hat zum Ziel, ein Prozedere vorzuziehen, wo letztlich am Ende des Tages jemand legal eine tödliche Substanz in einer Apotheke kaufen kann. Und dazu braucht es 2 Ärztinnen, einen Juristen, eine Juristin und dann eben auch das Abholen des Präparates in der Apotheke. Und das ist eben auch eine Zeitgeschichte, weil letztlich auch mindestens 12 Wochen dazwischen liegen müssen. Und es ist doch auch ein gewisser Spießrutenlauf, um hier entsprechend auch zu diesem Präparat zu kommen. Und es gibt tatsächlich jetzt auch in dieser Zeit schon über 500 Menschen, die diese Sterbeverfügung in Österreich in Anspruch genommen haben. Und es sind die weiteren Entwicklungen zu beobachten. Wenn man jetzt einmal hineinguckt, warum ist jetzt wieder der Verfassungsgerichtshof überhaupt aufs Tapet getreten? Es gab 2023, wenn ich es richtig im Kopf habe, erneut einen Antrag, dass die Regelungen des Gesetzes zu bürokratisch seien und auf der anderen Seite auch die Tötung auf Verlangen erlaubt werden soll, weil zum Beispiel motorisch eingeschränkte Menschen diesen letzten Selbsttötungsakt nicht setzen können und somit auch eine entsprechende Unterstützung durch Dritte haben wollen würden. Und da haben sich vier Antragsteller eben durchgerungen, beim Verfassungsgerichtshof erneut einen Antrag zu stellen. Und der Verfassungsgerichtshof in Österreich ist ja der Hüter der Grundrechte und kann letztlich auch Gesetze, die gegen die Verfassung, also gegen die Grundrechte verstoßen, aufheben. Der Verfassungsgerichtshof ist sozusagen ein negativer Gesetzgeber. Er kann Gesetze eben aufheben. Er kann aber keine Gesetze aktiv formulieren. Er kann ja das ganze Sterbeverfügungsgesetz umformulieren. Das darf er nicht. Er kann maximal eben bestehende Regelungen aufheben. Und da gab es ganz, ganz viele Anregungen, dass das bei Prozedere zu bürokratisch sei. Da wurde die 12-Wochen-Frist bekrittelt, da wurden die zwei Ärzte bekrittelt, die palliative Qualifikation bekrittelt, ganz, ganz viele unterschiedliche Dinge. Auch das Werbeverbot ist ja derzeit gültig und das hat einigen auch sauer aufgestoßen, weil letztlich auch Sterbehilfevereine in Österreich aufgrund dieses Werbeverbotes nicht aktiv werden können. Und deshalb waren wir alle schon sehr neugierig auf diesen Ausgang dieser Verhandlung. Der Verfassungsgerichtshof hat am 19.09. eine öffentliche Verhandlung gemacht, wo auch ich anwesend war und habe mir das angehört. Da hat eben auch den 14 Richter und Richterinnen die Möglichkeit gegeben, einfach einmal aus der Praxis zu hören, wie kommt das Gesetz in der Praxis an, wo gibt es Schwächen, wo werden Leute im Kreis geschickt, was sind wirkliche Hürden. Und dann haben sie sich persönlich einen Eindruck verschaffen können. Und Anfang Dezember ist die Entscheidung beschlossen worden im Gremium des Verfassungsrichter, aber letztlich kurz vor Weihnachten erst veröffentlicht worden. Das ist immer so eine Sammelgeschichte vom Pressedienst. Und das war wahrscheinlich nicht ein ganz günstiger Zeitpunkt, das kurz vor Weihnachten, ich glaube es war sogar der Freitag vor Weihnachten, wo das rausgekommen ist. Aber ich habe damit gerechnet irgendwie schon, weil in der Dezember-Session diese Entscheidung anstand. Und letztlich, wenn die Dezember-Session vorbei ist, dann werden eben, so meine Information, geballt alle Entscheidungen nach außen veröffentlicht. Und was ist im Kern die Entscheidung? Der Verfassungsgerichtshof hat im Wesentlichen die Regelungen, die derzeit bestehen, bestätigt und hat gesagt, dass es keine groben Verfassungswidrigkeiten gibt, aber zwei Punkte hat er besonders hervorgehoben, und zwar auf der einen Seite die Geschichte mit dem Werbeverbot, wo er sagt, dass das Anpreisen der Hilfeleistung nach wie vor strafbar bleibt, aber nicht das Informieren und das Ankündigen, das soll straflos werden. Also somit haben auch Sterbehilfevereine in Zukunft die Möglichkeit, hier auch auf ihre Arbeit aufmerksam zu machen. Und die zweite Geschichte ist, dass der Verfassungsgerichtshof gesagt hat, dass ja die Regelung, dass jedes Jahr die Sterbeverfügung ablaufen kann und sie letztlich auch erneuert werden muss und das gesamte Prozedere jedes Jahr wiederholt werden muss, ist ein Verstoß gegen das Grundrecht, weil letztlich dadurch unnötige Hürden aufgebaut werden. Und er hat aber eine lange Übergangsfrist einberaumt, und zwar mit Juni 26 wird es dann so sein, dass die Jahresfrist der Gültigkeit der Sterbeverfügung wegfällt. Natürlich könnte der Gesetzgeber durch eine Änderung des Gesetzes das auch sofort bereinigen. Wenn der Gesetzgeber nicht aktiv wird, dann wird erst mit 1. Juni 26 diese Jahresfrist der Sterbeverfügung obsolet sein.
Ist sie dann unbegrenzt gültig?
Ja, letztlich wäre sie dann als Folge unbegrenzt gültig, wobei natürlich immer auch zum Zeitpunkt der Tötungshandlung die betroffene Person entscheidungsfähig sein muss. Und in der Praxis gibt es dann genau zwei Kriterien für die, wie lange es sozusagen umsetzbar ist. Punkt 1, das Ablaufdatum des Präparates, wobei das kann man ja jederzeit auch wieder umtauschen. Und Punkt 2, dass der Sterbewillige uneingeschränkt entscheidungsfähig sein muss zum Ablebenszeitpunkt. Und wenn er irgendeine Erkrankung hat, die mit der Kognition, wo die beeinträchtigt wird, dann hat er natürlich hier durch diese Erkrankung möglicherweise eine Limitation der Zeit.
Und de facto ist es ja so, dass die Liste mit den Ärztinnen und Ärzten, die eine Sterbeverfügung errichten oder ein Gutachten bereit sind zu errichten, bei den österreichischen Ärztekammern einzuholen ist. Ist es weiterhin korrekt?
Ja, die Frage, wie kommt man zu den Personen, die mitwirken an der Errichtung einer Sterbeverfügung? Wie gesagt, man braucht ja zwei Ärztinnen, man braucht mindestens einen Juristen, Juristin und eben auch einen Pharmazeuten, eine Pharmazeutin. Und zu diesen drei Berufsgruppen zu kommen, ärztlich, juristisch und pharmazeutisch.
Entschuldigung, wenn ich unterbricht, Notar muss es sein, oder?
Genau, also wir haben bei allen drei eigentlich auch gewisse Einschränkungen. Ich kann das dann gleich erläutern. Bei den Ärzten können es sowohl Allgemeinmediziner als auch Fachärzte sein. Das ist nicht eingeschränkt. Einer von beiden muss eine palliative Qualifikation haben. Und wie kommt man zu den Ärzten? Indem man entweder bei der Ärztekammer, bei der Landesärztekammer anruft und dort eben konkrete Namen erfragt. Drei Bundesländer haben meines Wissens nach die Listen öffentlich. Das ist Tirol, Steiermark und Salzburg.
Online auch
online
über die Webseite.
Auf der Arztsuche, auf der Webseite der Ärztekammer verfügbar. Es gibt aber mittlerweile auch eine große Mundpropaganda und bei den Patientenanwaltschaften kriegt man auch Informationen, welche Ärzte in der Region diese Verfügungen errichten. Bei den Juristen haben wir eben auch eine Qualifikation, und zwar Notare, Notarinnen dürfen das machen und auch die Juristen der Patientenanwaltschaft, nicht aber zum Beispiel Rechtsanwältinnen, die haben das auch immer wieder auch kritisiert. Ich persönlich finde das auch sachlich nicht gerechtfertigt, weil sowohl der Notarberuf als auch der Rechtsanwaltsberuf sind beides rechtsberatende Berufe mit einer Kammer im Hintergrund. Und es ist meines Erachtens sachlich nicht zu begründen, warum die Notare das dürfen und die Anwälte das nicht dürfen. Aber das wurde damals eben so festgelegt. Anders wie zum Beispiel bei der Patientenverfügung, da kann ich ja sowohl zum Notar als auch zum Anwalt gehen. Und bei den Pharmazeuten ist es so, dass man auf die öffentliche Apotheke sich eingeschränkt hat. Das heißt, Hausärzte mit einer Hausapotheke dürfen das nicht anbieten. Und Krankenhausapotheken auch nicht, sondern nur öffentliche Apotheken dürfen diese magistrale Zubereitung vorbereiten und abgeben.
Wie finde ich wiederum dann die Apotheke?
Das muss letztlich der Jurist, die Juristin einem sagen, beziehungsweise auch hier bei der Notariatskammer, ähnlich wie bei den Ärzten.
Okay, ja, super, danke nochmal für diesen Überblick über das Sterbeverfügungsgesetz und die praktischen Umsetzungen in Österreich und auch die aktuellen Entwicklungen. Was für mich ja immer dann so, oder was wahrscheinlich auch allgemein die Alternative ist, die wir als Palliativmedizinerin vielleicht öfter befürworten, sind sogenannte Vorsorgedokumente. Also die Sterbeverfügung ist wahrscheinlich auch ein Vorsorgedokument, denke ich mal. Aber da gibt es ja noch andere Möglichkeiten quasi, dass man bis zum Lebensende seinen Willen kundtun kann. Wir haben eh schon ein paar Mal auch drüber gesprochen. Wir sprechen jetzt wieder für die Vorsorgedokumente in Österreich. Also da gibt's Patientenverfügung, hast du schon erwähnt, Vorsorgevollmacht und dann gibt's noch ein paar andere, oder? Magst du einfach einmal ein bisschen was erzählen?
Genau, ich gebe gerne einen Einblick. Generell kann man im Gesundheitswesen ja immer im Hier und Jetzt Entscheidungen treffen. Also wenn ich mir jetzt den Finger verletze, dann gehe ich jetzt in die Ambulanz und werde jetzt eine Diagnose bekommen und werde jetzt entscheiden, wie die weitere Behandlung stattfindet. Das gilt für den gesamten Akutbereich, werden immer Entscheidungen im Hier und Jetzt getroffen. Jetzt haben wir natürlich Situationen, wo Menschen chronisch krank sind, wo sie eine beginnende schwere Erkrankung haben, die mit leichten Symptomen beginnt. Und wo man letztlich auch durch die Maschinerie des Gesundheitswesens marschiert und letztlich auch zum Ergebnis kommt, die Krankheit ist gekommen, um zu bleiben, man wird sie nicht mehr los und man muss sich mit ihr irgendwie anfreunden, man muss irgendwie Scoping-Strategien entwickeln, mit ihr zu leben und auch Symptome zu lindern. Und da ist natürlich das große Thema, dass man eben weiß, man ist krank und man weiß, dass die Krankheit nicht mehr weggeht. Und somit kann man auch für zukünftige Situationen ganz gut im Voraus planen. Und da kennt die österreichische Rechtsordnung, aber auch die deutsche Rechtsordnung und auch andere Länder haben alle ihre eigenen Instrumente, kennen hier Möglichkeiten, wie ich meinen Willen für später retten kann. Wie ich meinen Willen später eben auch eine Stimme geben kann und wie ich dafür sorgen kann, dass später meine Wünsche, meine Präferenzen nicht unter den Teppich rutschen. Und da gibt es einmal die Möglichkeit der Patientenverfügung, wo ich gewisse Behandlungen in der Zukunft ablehnen kann. Und die Verfügung gilt aber erst dann, wenn ich die Fähigkeit verloren habe, im Hier und Jetzt zu entscheiden. Dann gibt es die Vorsorgevollmacht, da kann ich eine Person einsetzen, die später für mich Entscheidungen treffen kann. Und ich kann im Rahmen dieser Errichtung auch konkrete Vorschriften machen, wie die Vertretung gestaltet werden soll. Also auch inhaltlich kann ich da Themen festlegen. Ich kann aber auch mit Gesundheitsberufsangehörigen in ein Vorsorgegespräch eintreten, wo eben meine Wünsche und Präferenzen schriftlich festgehalten werden, die dann später auch herangezogen werden, wenn es eine Veränderung gibt in meiner gesundheitlichen Versorgung. Das setzt aber voraus, die Vorsorgegespräche, dass letztlich das Behandlungsteam sich nicht allzu oft und allzu häufig ändert. Weil natürlich immer dann, wenn das Gesundheitspersonal und die Menschen, die betroffen sind von einer Krankheit, neu zusammenkommen, dann beginnt man ja bei einem weißen Blatt Papier. Das ist immer die große Thematik, wie kann ich dann diese ganzen Dokumente zur richtigen Zeit am richtigen Ort haben. Da wäre ein einheitliches Register ganz, ganz toll. Das haben wir in Österreich derzeit nicht. Es gibt unterschiedlichste Register, kann ich dann später noch darauf eingehen. Aber das eine Register, wo ich sage, alles ist da gesammelt drinnen, das haben wir derzeit leider nicht.
Es ist eine Bringschuld, heißt es doch immer. Das heißt, wenn ich so ein Vorsorgedokument habe, dann sollte ich als Patientin, wenn ich ins Krankenhaus komme, darauf hinweisen und es auch mitbringen und in entsprechender Kopie dann dem Team mitgeben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es sehr häufig, es heißt zwar, es ist eine Bringschuld, aber es ist eine Hohlschuld. Also wir müssen es eigentlich dann darum bitten, dass wir die Kopie bekommen. Also ich erlebe hier sehr oft, wenn man danach fragt, haben Sie eine Patientenverfügung? Viele fragen das gar nicht, außer es kommt zu einer Notsituation. Dann wird vielleicht die Familie involviert und gefragt, wenn die Person nicht mehr entscheidungsfähig ist. Wie siehst du das persönlich mit dieser Bringschuld? Also würdest du raten, jetzt der normalen Gesellschaft, teilen Sie das gleich aus an Ihre Familie, informieren Sie alle, dass es so etwas gibt? Hast du da einen Rat?
Ja, also Hohlschuld, Bringschuld ist immer das große Thema. Ich denke, es ist eine gewisse duale Verpflichtung. Das Gesundheitspersonal muss aktiv, meines Erachtens, im Rahmen der Anamnese nach Vorsorgedokumenten fragen und kann sich nicht zurückgehen und sagen, der Patient hat das uns nicht auf den Tisch gelegt. Problem ist, es gibt oft auch die Geschichte, dass Patienten sagen, ich habe das nicht mit, aber meine Angehörigen können das nachbringen, das ist eh noch ein guter Fall. Oftmals haben sie es dann elektronisch irgendwo auf einem digitalen Gerät, auf einem Tablet, auf einem Handy und wollen das dann irgendwie übermitteln jemanden, dass es dann hochgeladen wird. Dann weiß man nicht, ist das die aktuell gültige Version, dann fehlen da Unterschriften. Da sind das vielleicht Versionen, die im Errichtungszeitpunkt abfotografiert worden sind, aber da fehlt dann der wichtige Stempel oder irgendeine Unterschrift von einem Arzt, Ärztin, was auch immer. Das heißt, im besten Fall sind die Dokumente im Original da. Ich denke, was kann man machen? Ich denke, jede Person, die eine Erkrankung hat, sollte für den Fall einer akuten Krankenhausbedürftigkeit einen Notfallplatz zu Hause haben. Jeder von uns. Wo er einfach raufschreibt, habe ich Medikamentenunverträglichkeiten, habe ich irgendwelche Dauermedikamente, habe ich irgendwelche, was ist meine Blutgruppe, wie ist mein Impfstatus. Und da kann man in diesem Dokument auch schon erste Präferenzen draufschreiben, wo man zum Beispiel gewisse Dokumente findet oder dass man die generell alles in eine Mappe zusammengibt. Und da schreibt man ganz groß drauf, Mappe im Notfall mitnehmen oder
nichts
so.
Nichts für Messies, oder? Da nichts findet man das dann nicht.
Genau, ja, das wäre natürlich dann blöd, dann kommt alles mit beim Messi. Genau, und das wäre der beste Fall, dass man hier einfach sagt, okay, ich schreibe das auf und habe das mit in einer Mappe geordnet und dann kann ich doch, wenn ich wirklich weitere Vorsorgeinstrumente machen möchte, wenn ich sage, es ist mir zu wenig, die Präferenzen bloß meinen Angehörigen mitzuteilen, sondern ich möchte tatsächlich auch wasserdicht irgendwelche Dokumente erstellen, die dann rechtsverbindlich sind, dann muss man eh die Leute auch in die Richtung hin beraten, dass sie sich dann an eine Stelle wenden, wo sie eine offizielle Patientenverfügung und auch eine offizielle Vorsorgevollmacht errichten.
Bist du manchmal konfrontiert mit dem Thema digitales Testament oder könntest du dazu etwas sagen? Mir ist es jetzt rezent untergekommen im Rahmen eines Vortrags, dass es ja ein riesiges Thema ist, weil jeder hat schon Social Media Accounts etc., Passwörter. Könntest du darüber vielleicht auch etwas sagen aus juristischer Sicht?
Sehr gerne. Also generell ist ja das Lebensende etwas, das, also der Tod bedeutet einmal auch das Ende der natürlichen Person und auch das Ende der Rechtsstellung. Da gehen ganz, ganz viele Sachen damit einher. Die Pension ist nicht mehr zu bezahlen, das Konto wird geschlossen, das Fahrzeug, das angemeldet ist, darf nicht mehr in Betrieb genommen werden. Da gibt es ganz, ganz viele Rechtsfolgen, die auf einen Todesfall eben folgen. Und juristisch kann man da ganz viel Vorsorge treffen. Ich kann Vermögenswerte zu Lebzeiten übergeben. Ich kann eine Schenkung auf den Todesfall machen. Ich kann das gesamte Erbrecht durch ein Testament regeln und somit auch gewisse Familienangehörigen in eine Rechtsnachfolgeposition bringen. Das ist alles rechtlich möglich. Leute werden dann oft ganz kreativ und sagen, okay, dann plane ich gleich alles, dann mache ich auch gleich eine Bestattungsvorsorge. Man kann beim Bestatter sein gesamtes Begräbnis im Voraus planen und auch bezahlen. Man kann Feuerbestattung, Erdbestattung festlegen. Man kann festlegen, ob man seinen Körper spenden möchte an die medizinische Universität zu Forschungszwecken. Man kann sogar sämtliche Rechte, die man hat, eben auch regeln, wie sie weitergehen, unter anderem auch den sogenannten digitalen Nachlass. Und der digitale Nachlass, das ist unser gesamtes Leben online. Und mit dem Tod ist ja letztlich auch der Zugriff auf ein Facebook-Konto, auf ein Instagram-Profil. Das alles ist ja letztlich nicht mehr einfach den Leuten erlaubt, außer es gibt einen generellen Rechtsnachfolger, dann kommt er in die Position, dass er das machen kann. Und dann stellen sich die Rechtsnachfolger oft die Frage, naja, was machen wir jetzt? Jetzt hat da jemand, keine Ahnung, täglich irgendwelche Gedichte gepostet und das ist ja eigentlich auch ein immaterieller Wert. Oder sollte man es publizieren oder sollte man es einfach löschen oder sollte man das stehen lassen und dass die Leute sich das anschauen können. Und da kann man in einem digitalen Nachlass alles regeln, wer darf über welches Konto verfügen und was soll mit den Inhalten, Fotos, Gedichte, Gedankengut, was soll mit dem passieren?
Lea, wir brauchen das auch für hochpalliativ, glaube ich.
Genau. Wer hat die Rechte an hochpalliativ?
Genau. Das ist die Frage.
Das haben wir uns noch nie überlegt, wie so viele Menschen das, glaube ich, einfach gar nicht überlegen. So vieles davon. Ja,
es ist natürlich auch nicht angenehm, über all die Sachen nachzudenken. Schiebt man gerne vor sich her. Letztlich ist ja so etwas zu regeln, beginnt einmal damit, dass man sich einen Überblick verschafft, was hat man eigentlich alles. Und es gibt schon die Möglichkeit zum Beispiel auch, dass wenn man ein Handy neu aufsetzt oder so, kann man zum Beispiel auch über ein Handy einen QR-Code ausdrucken, wo dann Rechtsnachfolger, wenn sie den QR-Code scannen, Zugriff haben auf das Gerät zum Beispiel. Ja? Weil was mache ich jetzt, wenn da jetzt jemand verstirbt, den man drastisch formuliert mit dem Fingerprint, der wird ja auch bei Toten funktionieren. Aber wenn der bereits in der Feuerbestattung sich befindet, ist der Fingerprint erledigt. Wahrscheinlich wäre das irgendwie auch mit der Pietät ein bisschen ein Problem, wenn man mit Toten ein Smartphone entsperrt, um dann irgendwelche Konten da noch zu tätigen. Es wäre auch eigenartig, irgendwie auf einem digitalen Konto online zu sein, wenn der Betroffene schon verstorben ist. Und also das hat alles irgendwie ein bisschen was Gruseliges in sich.
Da gibt's auch so KI, Artificial Intelligence, kann jetzt die Stimme imitieren und dann kannst du noch so Anrufe machen, als würde die Person noch leben. Also das ist Tatortmäßig.
Was da alles noch auf uns zukommt, ja. Und das Gerät natürlich, also ich glaube, wir wissen eh alle ganz genau, so ein Smartphone hat ja das gesamte Leben irgendwo abgebildet. Und da sollte man schon auch diese, wenn man schon Vorsorge trifft für das Lebensende, letztlich auch an diesen digitalen Nachlass denken.
Okay, aber das heißt, ein Testament ist ja tritt erst in Kraft, wenn ich dann verstorben bin. Aber was passiert eigentlich, weil das interessiert, also das finde ich immer so spannend in den Filmen, was passiert, wenn ich halt jetzt nicht vorgesorgt habe, aber so an den Schläuchen liege und dann ist in den Filmen immer so, ja, eh klar, jetzt entscheidet meine Partnerin, meine Kinder. Manchmal ist dann, steht die Partnerin über den Kindern und dann ist dieser Streit. Was passiert da eigentlich wirklich bei uns in Österreich? Ich glaube, weil die Serien sind ja oft so Amerika-lastig.
Also mit den ganzen Vorsorgedokumenten kann ich einfach individuelle Wege einschlagen und selber meine Präferenzen festlegen. Wenn ich nicht vorsorge, das ist das Wesen einer Rechtsordnung, dass für alle Eventualitäten es ein juristisches Backup gibt. Im Erbrecht, wenn man kein Testament hat, kommt gesetzliche Erbfolge. Punkt. Wenn ich akut einen Schlaganfall erleide und nicht ansprechbar bin und keine Vorsorgevollmacht errichtet habe, dann gibt es die Möglichkeit einer Erwachsenenvertretung in Österreich. Das heißt, es gibt für alles ein Backup, wenn nicht vorgesorgt wurde, hat die Rechtsordnung Spielregeln vorgesehen. Natürlich, wenn ich selber vorsorge, ist die Autonomie und die Selbstbestimmung ganz stark verankert, weil ich eben meinen Senf zu all diesen Themen abgeben kann und dadurch auch meine persönlichen Wertvorstellungen ganz konkret auch umgesetzt werden können. Im Backup-System der Rechtsordnung kann dann der Wille des Betroffenen nicht so stark berücksichtigt werden, weil der oftmals auch nicht mehr eruiert werden kann. Bei Behandlungsentscheidungen sagt der Gesetzgeber, wenn es eben keine Vorsorge gibt, dann kommt das Backup zum Greifen, dass eben man sich primär bemühen soll, den mutmaßlichen Willen des Betroffenen herauszufinden. Und da haben Angehörige der unterschiedlichsten Stoßrichtungen viele Möglichkeiten, ihre Sicht der Dinge einzubringen. Und am ehesten wird der mutmaßliche Wille dann gefasst werden können, wenn aus den Kreise der An- und Zugehörigen eine einheitliche Stimme kommt. Wenn aber da durcheinander geredet wird, unterschiedlichste Meinungen ihre Runde machen, das Ganze diametral auseinandergeht, dann ist letztlich der Wille des Betroffenen mutmaßlich nicht eruierbar.
Und dann geht es um die medizinische Indikation, unabhängig davon immer sehr, sehr stark. Also auch Leute, die sich alles wünschen, haben kein Anrecht auf medizinisch, wie wir immer so schön sagen, nicht indizierte Maßnahmen, die laut bestem Wissen und Gewissen nicht zielführend sind. Ich glaube, das wird auch oft vergessen, weil manchmal kommen so Klagebriefe, sie dürfen meinen Vater nicht von den Schläuchen entfernen, kommen immer wieder so Briefe, flattern da rein, oft auch aus Verzweiflung. Und da muss man schon noch sagen, die medizinische Indikation ist eine Säule, die nochmal über dem Ganzen steht.
Vor allem dann, also dem Grunde nach ist bei Behandlungsentscheidungen die Indikation und der Wille des Betroffenen, das sind diese zwei Fundamente. Haben wir den Willen nicht oder kann der nicht eruiert werden, bleibt die Indikation übrig. Und das sieht auch unser Erwachsenenschutzgesetz so vor bei den Behandlungsregeln. Immer dann, wenn der Wille des Betroffenen nicht eruiert werden kann, weder aktuell noch antizipiert noch mutmaßlich, dann kommt die Zweifelsregel zum Tragen, dass im Zweifel nur indizierte Maßnahmen einzuleiten sind und nicht indizierte Maßnahmen zu unterlassen sind. Und das ist letztlich dann die Entscheidung des ärztlichen Personals, hier Indikationen zu setzen. Und natürlich, wenn es um die Frage geht, was ist einer Person zumutbar oder wenn es mehrere Therapieoptionen gibt und man möchte Präferenzen ausloten, wird man immer versuchen als Behandlungsteam mit den Vertrauenspersonen der betroffenen Person das Einvernehmen herzustellen. Aber das macht man eher darum, um sozusagen am ehesten herauszufinden, was würde der Betroffene jetzt erdulden oder haben wollen. Und es ist aber keine juristische Voraussetzung, hier das Okay dieser Personen einzuholen.
Und wann brauche ich denn jetzt eine Erwachsenenvertretung, wenn sich die nicht einig werden, oder?
Genau. Im ersten Fall ist es so, dass wenn eine Vorsorgevollmacht errichtet wurde, übrigens Vorsorgevollmacht und auch Patientenverfügungen sind beides Instrumente, die man nicht zu Hause im stillen Kämmerlein alleine machen kann, sondern wir haben in Österreich die Regelung getroffen, dass man immer zu Fachstellen gehen muss, um diese Dokumente korrekt zu erstellen. Wir hatten bis 2018 in Österreich die Möglichkeit, dass man genauso wie auch ein Testament eine Vorsorgevollmacht völlig alleine gestalten kann, mit dem großen Problem, dass da oftmals das sehr widersprüchlich war und von der Qualität nicht gut war und letztlich dann in der Praxis große Probleme aufgetaucht sind, weil die ungültig waren oder sich gegenseitig widersprochen und somit aufgehoben haben oder auch Leute dann das geändert haben und man wusste aber zum Zeitpunkt der Änderung nicht, ob sie noch entscheidungsfähig waren. Gibt es übrigens derzeit einen ganz tollen Podcast von Aktenzeichen XY, Ungelöst.
Habe ich geliebt, das Kind. Und ja. Der ist ja verstorben jetzt.
Der Peter Niedetzke.
Das ist der Vater von der Frau vom Nehammer.
Ja, und die, genau, der Peter Niedetzke war der österreichische Moderator der Sendung, ist aber eine deutsche Sendung. Eduard Zimmermann war das, glaube ich, in Deutschland. Und der Konrad Tölz, glaube ich, in der Schweiz. Das waren, glaube ich, die drei, die Trias.
Ich bin auch ein Fan.
Und in dieser Podcast-Folge Aktenzeichen gibt es derzeit eine Folge, weil in Deutschland kenne ich mich jetzt nicht gut aus, aber ich glaube, dass es dort so ist, dass man Vorsorgevollmachten selber erstellen kann und somit auch jederzeit selber abändern kann. Und da gibt es immer wieder auch Betrüger, die hier versuchen, alten Leuten, die eine solche Verfügung errichtet haben, zu Hause aufzusuchen, hier auch entsprechende Vollmachten noch in die Wege zu leiten, weil sie sagen, ich besorge die Einkäufe und über diesen Weg dann in die Rolle kommen eines Bevollmächtigten und dann das Konto abräumen zum Beispiel und die Angehörigen da ziemlich draußen lassen. Und ich habe diese Sendung mit großem Interesse gehört in Deutschland und habe mir gedacht, sowas wäre in Österreich gar nicht möglich, weil in Österreich kann ich nicht einfach einer Person zwischen Tür und Angel sagen, bitte unterschreib mir da und dann ist die Vorsorgevollmacht geändert. Das geht in Österreich nicht seit 2018, weil wir müssen zwingend zum Notariat, zur Rechtsanwaltschaft oder zum Erwachsenenschutzverein, um eine Vorsorgevollmacht zu errichten oder eine bestehende zu verändern. Und das ist auch ein Schutzinstrument genau vor diesen Dingen. Und ich habe mir gedacht, haben wir in Österreich wahrscheinlich seit 2018 eine bessere Regelung.
Einmal sind wir den Deutschen voraus, oder?
Die den Missbrauch hier besser eindämmen soll. Also wer das näher hören möchte, ganz spannende Sendung, Aktenzeichen-Podcast, da gibt es eine Sendung über die Vorsorgevollmacht.
Und sag, sollte jetzt jeder von uns deiner Meinung nach eine Patientenverfügung und oder Vorsorgevollmacht haben oder präferierst du eines der beiden Instrumente? Ich sage jetzt mal bewusst als quasi als Nicht-Patient. Wie siehst du das? Also wenn man noch keine Erkrankung hat?
Ich denke, gehen wir auf eine Metaebene. Vorsorge zu treffen ist immer dann wichtig, wenn in einem Leben einiges los ist. Wenn eben im Falle des Verlusts der Entscheidungsfähigkeit ganz, ganz viele komplizierte Entscheidungen anstehen, dann macht man nämlich auch seinen Nachkommen, die für einen sorgen, einen großen Gefallen, wenn man eine gewisse Spielregeln für diese Vertretungsausübung mitgibt. Und stellt man sich vor, Sie haben einen Vater, eine Mutter, die vielleicht einen Betrieb leitet und der hat einen Schlaganfall und Sie sind auf einmal, weil Sie Vertreter sind, auch die Vorgesetzte von 20 Mitarbeitern. Sie müssen Löhne zahlen, Sie müssen überlegen, ob Sie den Betrieb fortsetzen, Sie müssen Leasinggebühren zahlen, Sie müssen die Autos bezahlen, Sie müssen neue Leute einstellen, große Beträge freigeben. Das heißt, es kann sehr kompliziert werden. Ich denke, jeder sollte sich in den Spiegel schauen. Umso vielschichtiger, komplizierter das eigene Leben ist, 17 Konten, keine Ahnung, man tut gerne mit irgendwelchen Fremdwährungssachen.
Du bist Jurist, oder? 17 Konten ist so der Durchschnitt für so einen Juristen.
Also alle, die komplizierte Leben haben, würde ich dringend raten, Vorsorge ernst zu nehmen. Und das geht nicht um das Thema Gesundheit, das geht generell um das Thema Vorsorge. Wer hat Zugang zu welchen Konten, wer hat Zugang zu welchen Entscheidungen. Im Gesundheitswesen, sage ich einmal, kranke Menschen sollten das Thema Vorsorge ernst nehmen und durchaus auch in diese Richtung was unternehmen. Das gehört meines Erachtens auch zu einer guten Begleitung chronisch Kranker, auch seitens des Gesundheitspersonals, die Leute in diese Richtung auch zu beraten und ihnen auch vielleicht an gewissen Stadien der Erkrankung Flyer, Folder in die Hand zu drücken, zu sagen, schauen Sie, jetzt haben wir gerade ein ziemlich ruhiges Fahrwasser und zum Glück keine Krisen da. Aber nutzen wir die Zeit, um einfach für später vorzusorgen, wenn es wieder mal krisenhaft wird, damit wir dann maximal in ihren Bedürfnissen unterwegs sind. Leute, die keine Krankheiten haben, Patientenverfügung errichten zu lassen, tue ich mir auch schwer, weil dann sage ich, naja, für welchen Fall willst du vorsorgen? Maximal für die Unfallfolgen. Hoher Querschnitt, noch am Schädelhirntrauma, was auch immer. Natürlich kann ein 20-Jähriger, der Risikosportarten liebt und mit dem Downhill-Bike den Berg runterknallt.
Oder Schumacher, denke ich auch,
ja,
immer, beim Skifahren.
Gut, das ist aber auch ein Hochrisikobereich, Formel 1 zu fahren. Das ist jetzt sicherlich kein allgemeines Lebensrisiko. Das
genau, aber bei ihm ist es ja beim Skifahren passiert.
Das kommt auch dazu, das war ein Freizeitunfall. Genau. Und ich könnte natürlich einer gesunden Person sagen, okay, mach doch, wenn du dafür, wenn du das möchtest, mach eine Vorsorge, eine Patientenverfügung für bloße Unfallfolgen. Das ist die Frage, ob das was wäre, wenn Spielchen, ob die Patientenverfügung dann gut wird. Weil in der Regel werden Patientenverfügungen inhaltlich dann gut, wenn ich eine konkrete Erkrankung habe, die Stadien der Erkrankung vorhersehen kann, weiß, was mich in welcher Phase der Erkrankung erwartet, und dann kann ich zu all diesen einzelnen Mühen, die mich erwarten, Stellung beziehen. Wenn ich aber überhaupt nicht weiß, was passiert, dann ist es ein bloßes Was-wäre-wenn-Spielchen, wo man natürlich immer dieses Worst-Case-Szenario klären kann. Und ja, das Problem der Patientenverfügung ist natürlich, dass ich Vorsorge treffe für eine Situation, in der ich noch nie war. Und ich glaube, das ist ein ganz magischer Satz, weil wir alle würden vielleicht sagen, naja, mit hohem Querschnitt im Wachkoma, wenn irgendein Infekt kommt, bitte keine Antibiose und ich möchte sofort sterben. Wenn man aber dann da liegt und vielleicht doch einiges mitbekommt, aber das nicht kommunizieren kann, und dann kriegt man mit, wie andere reden, dann drehen wir die Maschinen ab und man ist vielleicht innerlich total panisch, wenn man den Leuten sagen möchte, nein, bitte macht's weiter, weil ich erlebe das derzeit durchaus mit Hoffnung und Zuversicht. Also ganz schwierig.
Das sehen wir immer wieder auch im Rahmen von Konsiliarbesuchen. Ich denke da an einen Patienten, der ein halbes Jahr mit einem Kunstherz nur vom quasi grünen Bettenturm auf den roten Bettenturm geschaut hat und lauter Infektionen hatte und viele Komplikationen und trotzdem gesagt hat, also der ist einmal wiederbelebt worden, er würde gerne das nochmal alles haben, weil sein Leben ist für ihn lebenswert. Jetzt ein Beispiel, gibt sicher auch Beispiele in eine andere Richtung, aber wir sehen das, denke ich, in unserem Beruf sehr, sehr oft, wie sehr Menschen adaptieren können. Der Mensch ist ein hochgradig adaptives Wesen, jetzt nicht nur in seinen Fähigkeiten, was ein Mensch alles können kann. Natürlich, in gewissen Dingen braucht es vielleicht auch Talent oder Begabung. Aber wir erleben das sehr, sehr oft, dass diese subjektive Perspektive, die wir auf die Situation haben, den Menschen nicht gerecht wird. Und das lässt sich sicher alles schwer abbilden. Aber jetzt muss ich die Gretchenfrage stellen, hast du ein Vorsorgedokument?
Ja, also ich habe ein Vorsorgedokument. Ich habe natürlich auch einfach eine Übersicht über all das, was halt so Vermögenswerten und Konten da sind. Habe auch so ein paar Dinge aufgeschrieben, was Digitales betrifft und Vermögensnachfolge und im Gesundheitswesen. Ich habe das Glück, dass ich derzeit keine Erkrankungen habe, somit habe ich auch keine Dauermedikamente.
Du hast Schnupfen.
Ich habe Schnupfen, stimmt, genau. Aber das ist hoffentlich nichts Chronisches. Es ist hoffentlich nichts Chronisches. Das heißt, im Gesundheitswesen habe ich das große Glück, dass ich da verschont bin von Krankheiten aktuell und dadurch hier keine Vorsorgedokumente habe für konkrete Erkrankungen. Aber ich habe natürlich auch ein Dokument, wer im Notfall zu verständigen ist. Patientenverfügung habe ich eine errichtet, aber bloß für den Fall, dass ich eben eine Unfallfolge habe.
Du bist Reiter, muss man dazu sagen, und das ist ja nicht ungefährlich.
Ja,
galoppieren,
das
du hast mir mal ein Video geschickt.
Ja,
wie ein Cowboy.
Aber ich muss auch sagen, die Schutzausrüstungen werden ja auch immer besser. Aber natürlich großes Risiko, keine Frage. Und die bloße Unfallfolge, wobei das ist wirklich nicht leicht zu formulieren, weil wenn man da jetzt reinschreiben würde, für den Fall, dass das Leben dass mein Gehirn irreversibel geschädigt ist, möchte ich keine lebensverlängernden Maßnahmen mit dieser Aussage, hätten wahrscheinlich die Mediziner keine Freude, weil es sehr abstrakt ist. Und wenn man reinschreibt, für den Fall, dass ich ein schweres Viertelhirntrauma habe und ich bin beatmungspflichtig, möchte ich nach dem dritten Extubationsversuch keinen weiteren Intubationsversuch, dann ist das sehr konkret. Dann haben immer noch die Mediziner es in der Hand, wann sie einen Extubationsversuch in die Wege leiten, weil sie wissen, sie haben nur drei sozusagen. Ja, das wäre eine Möglichkeit, das ein bisschen konkreter zu fassen. Aber meine Erfahrung ist, dass Vorsorgedokumente bei gesunden Menschen oftmals sehr abstrakt sind. Und umso eher eine Erkrankung vorliegt, umso konkreter und auch umso tauglicher zur Anwendung in der Praxis ist es dann.
Ja, sehr schön. Dankeschön. Ich glaube, das hat jetzt mal einen guten Überblick gegeben. Hast du noch irgendwas, was dir wichtig ist als Jurist zur Vorsorge, vor allem jetzt medizinische Vorsorge, uns mitzuteilen, uns dazulassen?
Ja, 2019 hat man bereits beschlossen, dass zukünftig auch in ELGA Vorsorgeinstrumente eingepflegt werden müssen. Das ist derzeit technisch noch nicht umsetzbar, was ich sehr schade finde, weil ich denke, ELGA hat so große Chancen, ICAT zu stecken und alles am Computer scheint auf. Das wäre mein Traum. Ich wäre auch bereit, hier auch ganz, ganz viele Sachen reinzuschreiben. ELGA ermöglicht es, glaube ich, derzeit nicht, dass man da selber Dinge reinschreibt. Beziehungsweise wäre ich da ganz happy über ein Freitextfeld, dann könnte ich da alle meine Dinge reinklopfen. Ich wäre so jemand, der da Sachen
Narrativ
reinschreibt.
Narrativ auch, ja.
Ja,
finde ich auch
genau.
Gut.
Und ja, ich hoffe, dass diese Geschichte mit der digitalen Transformation auch im Gesundheitswesen ankommt, dass eben die E-Card in Österreich eine Karte ist, wo man sie steckt und am Bildschirm scheint alles Relevante auf zum Patienten, und das würde, glaube ich, uns allen und auch den Patienten zuletzt ganz, ganz wichtige Hilfestellungen geben.
Kannst du uns noch was über deine aktuellen Buchprojekte, du hast ja schon sehr viele Bücher geschrieben, da stehen auch einige deiner Bücher, was bringt das Jahr 2025 für dich?
Das Jahr 2025, ich habe ein paar Altlasten, ich muss Bücher aktualisieren, das Buch zur Patientenverfügung aus dem Jahre 2019, und das Buch zur Palliative Care, Recht in der Palliative Care, auch aus 2019, müssen beide dringend überarbeitet werden. Bei einem bin ich schon dabei. Was bringt noch das Jahr? Mit 1.1. wurde das neue Psychotherapiegesetz in Kraft gesetzt. Auch ein spannendes Thema, weil es ein sehr differenziertes und sehr umfassendes Gesetz geworden ist. Es ist in Zukunft auch möglich, Psychotherapie in Österreich zu studieren, in einem Bachelor- und Master-System, und dass nicht mehr die Kosten sozusagen die Leute selber schultern müssen, sondern eben auch durch öffentliche Universitäten Studienplätze angeboten werden. Das finde ich sehr positiv. Und ja, was gibt es sonst noch für Themen? Ja, die operationstechnische Assistenz, die wurde in Österreich eingeführt, weil es in Deutschland schon länger läuft und die OB-Pflege entlasten soll. Da ist auch ein Buch dringend schon fällig und das sind so die Projekte, die ich da so habe.
Unglaublich, und nebenbei hast du hoffentlich auch viel Zeit für deine Leidenschaften. Darf ich dich noch fragen, wie heißt dein Pferd?
Ich habe zwei Pferde. Eines
hat er nicht beim letzten Mal erst eines gehabt?
Nein. Einen Oldie habe ich, der Arak, der ist schon 32. Das ist der Palliativpatient in der Veterinärmedizin. Habe ich auch immer palliative Diskussionen mit meiner Tierärztin. Ganz spannende Themen. Und der zweite ist ein junger, ein Oldenburger, ein Vierjähriger, Tassilo. Und der ist tatsächlich auch in Oldenburg geboren, ist nach Österreich gekommen, wie er 6 Monate alt war. Das ist üblich bei Pferden, sie mit 6 Monaten von der Mutter zu trennen. Kann man sich gar nicht vorstellen in der Humanwelt. Und der ist aber schon sehr groß und stark und freut sich, dass er da regelmäßig geritten wird und ist sehr gut dabei.
Das Trimmen und dauert länger bei den Pferden, weil ich habe mal gelesen, dem Menschen fehlt sozusagen das letzte Trimmenon. Also wir haben quasi 9 Monate, eigentlich 10 Lunarmonate Schwangerschaft, und bei den Pferden, glaube ich, sind es
11.
Ach so, 11. Ich glaube, das sind 12.
Okay. Na, Pferde, also Stuten tragen 11 Monate, wenn ich es richtig im Kopf habe, genau. Und in der Regel kommen die im Frühjahr auf die Welt, die Pferde. Genau. und sind dann 6 Monate bei der Mutter. Dann werden
umfassend sie, gebildeter Mensch.
Dann werden sie abgesetzt und dann kommen sie nach Österreich. Ja, in die Fohlenherde, da geht es dann eh rund. Da hoffentlich überleben sie das ohne Verletzungen, weil wenn man ihnen da zuschaut, da geht schon ordentlich rund in so Jungpferdeherden. Aber wenn sie das dann durchhaben, dann steht einem langen Pferdeleben nichts mehr im Wege.
Ja, cool. Dankeschön für die vielen spannenden Einblicke, nicht nur rechtlich, sondern auch in die Pferdewelt. Urtoll. Ja, ich glaube, wir sind an einem guten Ende angelangt. Vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben wieder viel, viel gelernt, viel lernen dürfen, viel klären dürfen, was uns immer beschäftigt. Danke.
Ja, danke auch für eure Zeit. Alles Gute.
Vielen Dank auch fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anregungen schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram unter hochpalliativ. Danke. Tschüss, Baba.